Bran. Der Bergzug erhob sich steil aus dem Boden, eine lange Falte aus Stein und Erde, die wie eine Kralle geformt war. An den unteren Hängen klebten Bäume, Kiefern, Weißdorn und Eschen, doch weiter oben war der Grund kahl, und der Kamm hob sich scharf vom bewölkten Himmel ab. Er spürte, wie der hohe Felsen nach ihm rief. Nach oben lief er zunächst in lockeren Sätzen, dann schneller und höher, und seine kräftigen Beine bezwangen die Steigung. Vögel flatterten aus dem Geäst über ihm auf, wenn er vorbeirannte, und flogen in den Himmel hinauf. Er hörte das Seufzen des Windes im Laub, hörte das Schnattern der Eichhörnchen, hörte sogar das Geräusch, das die Kiefernzapfen verursachten, wenn sie auf den Waldboden fielen. Die Gerüche um ihn herum waren ein Lied, das die gute grüne Welt erfüllte. Geröll blieb unter seinen Pfoten zurück, während er die letzten Meter zurücklegte und schließlich auf der Spitze stand. Riesig und rot hing die Sonne über großen Kiefern, und die Bäume und Hügel unter ihm breiteten sich aus, soweit er sehen oder wittern konnte. Weit oben drehte ein Milan, dunkel im rosafarbenen Himmel, seine Kreise. »Prinz!« Dieser Menschenlaut kam ihm plötzlich in den Sinn, und er fühlte, dass er zutraf. »Prinz des Grüns! Prinz des Wolfswaldes!« Er war stark und schnell und furchterregend, und alles, was in der guten grünen Welt lebte, hatte Angst vor ihm. Weit unten am Rand des Waldes bewegte sich etwas zwischen den Bäumen, ein grauer Schemen kurz zu sehen und wieder verschwunden, und dennoch genügte es, um ihn die Ohren aufstellen zu lassen. Dort unten neben dem rauschenden grünen Bach rannte eine weitere Gestalt geduckt vorbei. Wölfe, das wusste er. Seine kleinen Vettern, die irgendwelches Wild jagten. Jetzt entdeckte der Prinz noch weitere Schatten auf leichtfüßigen grauen Pfoten. Ein Rudel. Früher hatte auch er ein Rudel gehabt. Zu fünft waren sie gewesen und ein Sechster hatte halb dazugehört. Tief in ihm verborgen lagen die Laute, die die Menschen benutzt hatten, um sie voneinander zu unterscheiden, doch er erkannte sie nicht an diesen Lauten. Er erinnerte sich an die Witterung seiner Brüder und Schwestern. Sie hatten alle gleich gerochen, wie ein Rudel, und trotzdem jeder ein bisschen anders. Sein zorniger Bruder mit den leuchtenden grünen Augen war in der Nähe, das spürte der Prinz, wenngleich er ihn seit vielen Jagden nicht gesehen hatte. Trotzdem rückte er mit jedem Sonnenuntergang in weitere Ferne, und er war der Letzte gewesen. Die anderen waren weit verstreut wie Blätter, die vom wilden Wind auseinandergetrieben wurden. Manchmal konnte er sie fühlen, als wären sie noch bei ihm und nur durch einen Felsblock oder ein Stück Wald von ihm getrennt. Riechen konnte er sie nicht und auch nicht ihr Heulen in der Nacht hören, dennoch spürte er ihre Gegenwart hinter sich, alle außer der Schwester, die sie verloren hatten. Er ließ den Schwanz hängen, als er sich an sie erinnerte. Vier, nicht fünf. Vier und noch einer, der Weiße, der keine Stimme hat. Diese Wälder gehörten ihnen, die verschneiten Hänge und steinigen Hügel, die großen grünen Kiefern und die golden belaubten Eichen, die rauschenden Bäche und blauen Seen, die von Fingern aus Raureif gesäumt waren. Doch seine Schwester hatte die Wildnis verlassen und war in die Hallen aus Menschenstein gezogen, in denen andere Jäger herrschten, und hatte man diese Hallen erst einmal betreten, fand man nur schwer den Weg wieder hinaus. Der Wolfsprinz erinnerte sich daran. Plötzlich drehte der Wind. Hirsch und Furcht und Blut. Der Geruch eines Beutetieres weckte den Hunger in ihm. Der Prinz witterte erneut, wandte sich um, dann rannte er los und schoss mit halb geöffneter Schnauze über den Bergkamm. Die andere Seite des Berges war steiler als die, auf der er emporgeklettert war, dennoch flog er sicheren Fußes mit langen Schritten über Steine, Wurzeln und verrottendes Laub zwischen Bäumen den Hang hinunter. Der Geruch zog ihn immer schneller voran. Die Hirschkuh war bereits gerissen und verendete gerade, als er sie erreichte. Sie war von acht seiner kleinen grauen Vettern umringt. Die Führer des Rudels hatten zu fressen begonnen, zuerst das Männchen und dann die Wölfin. Abwechselnd rissen sie Fleisch aus dem roten Bauch ihrer Beute. Geduldig wartete der Rest, alle außer dem Rangniedrigsten, der wachsam ein paar Schritte von den anderen entfernt seine Kreise zog und die Rute gesenkt hatte. Er würde als Letzter das fressen, was ihm seine Brüder übrig ließen. Der Prinz näherte sich gegen den Wind, daher bemerkten sie ihn erst, als er sechs Schritte vor ihnen auf einen umgestürzten Baum sprang. Der Rangniedrigste sah ihn zuerst, winselte erbärmlich und schlich davon. Die Brüder seines Rudels drehten sich bei dem Laut um, fletschten die Zähne und knurrten, alle außer dem Leitmännchen und seiner Gefährtin. Der Schattenwolf antwortete mit einem tiefen, warnenden Grollen und zeigte ihn ebenfalls die Zähne. Er war größer als seine Vettern, doppelt so groß wie der hagere Letzte, anderthalbmal so groß wie die beiden Anführer des Rudels. Er sprang mitten unter sie, und drei von ihnen verzogen sich sofort ins Gebüsch. Ein Vierter ging auf ihn los und schnappte nach ihm. Der Schattenwolf stellte sich dem Angriff, packte das Bein seines Gegners mit den Kiefern und schleuderte den anderen Wolf zur Seite, wo er winselnd davonhumpelte. Und dann stand ihm nur noch der Leitwolf des Rudels im Weg, das große, graue Männchen, dessen Schnauze vom frischen Blut der Beute rot gefärbt war. Aber auch Weiß war dort zu erkennen. Demnach handelte es sich um einen alten Wolf, doch als er die Schnauze öffnete, rann roter Geifer hervor. »Er fürchtet sich nicht«, dachte der Prinz, »nicht mehr als ich. Es würde ein guter Kampf werden. Sie fielen übereinander her, lange kämpften, sie wälzten sich über Wurzeln und Steine und gefallenes Laub und verteilten die Eingeweide der Beute überall, zerrten mit Zähnen und Krallen aneinander, trennten sich, umkreisten den anderen und sprangen wieder auf ihn zu, um weiterzukämpfen. Der Prinz war größer und wesentlich stärker, doch sein Vetter hatte ein Rudel. Die Wölfin tänzelte dicht um sie herum, schnüffelte und knurrte und würde sich dazwischen werfen, sobald sich ihr Gefährte blutend zurückzog. Von Zeit zu Zeit mischten sich die anderen Wölfe ebenfalls ein, schnappten nach den Beinen oder Ohren des Prinzen, wenn er sich gerade abgewandt hatte. Einer verärgerte ihn so sehr, dass er in blindem Zorn herumfuhr und dem Angreifer die Kehle herausriss. Daraufhin hielten sich die übrigen in sicherer Entfernung. Und während das letzte rote Licht durch das grüne und güldene Gezweig strahlte, legte sich der alte Wolf erschöpft auf den Boden, rollte sich herum und entblößte Kehle und Bauch. Das war die Unterwerfung. Der Prinz schnüffelte an ihm und leckte das Blut aus dem Fell und vom aufgerissenen Fleisch. Als der alte Wolf daraufhin leise winselte, wandte sich der Schattenwolf ab. Jetzt hatte ihn großer Hunger überkommen, und die Beute gehörte ihm.
Hodor!
Bei diesem plötzlichen Laut hielt er